Es war damals 85, 86 so, als Audi im Mittelklasse-Programm noch keinen Kombi hatte, aber einen Avant haben wollte. Es gab aber den Beherrschungsvertrag, Wolfsburg hatte bestimmt, was in Ingolstadt gemacht werden darf. Also Piëch war an die Hände gebunden, aber der Piëch kam dann zu mir und sagte, aber Sie dürfen das ja, Ihnen kann Wolfsburg nicht vorschreiben, welches Auto Sie machen. Und wir haben dann ein bisschen listig diesen Audi 80 Kombi gebaut, haben den auf meinen Stand auf der IAA gestellt. Und Piëch hat dafür gesorgt, dass die Audi-Händler alle dann gekommen sind und das Auto angeguckt haben.
Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Mein Name ist Carsten Arndt und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Auch diese Woche ist mein Gast Walter Treser, denn das, was er im Leben alles angepackt hat, muss man erstmal sacken lassen und auf 2 Wochen verteilen. Letzte Woche waren ja einige von euch überrascht, wie maßgeblich er für den Quattro bei Audi verantwortlich war. Und natürlich freut ihr euch immer über neue Anekdoten rund um Ferdinand Piëch, was mir übrigens ganz genauso geht. Und auch diese Woche sollt ihr in dieser Hinsicht nicht enttäuscht werden, denn es geht um seine Selbstständigkeit mit der Firma Treser und den Weg vom Veredler zum Autobauer, wo Ferdinand Piëch ihn übrigens dringend gebraucht hat, um den ersten Audi Avant bauen zu dürfen. Und natürlich müssen wir auch über Tresers Jahre bei Opel reden. Viel Spaß mit Teil 2 des automobilen Multitalents. Hier ist für euch Walter Treser.
Gab es für Sie die Überlegung, bei irgendeinem anderen Autohersteller anzufangen? Nach dem Ausstieg oder nach der Entlassung von Audi? Oder haben Sie immer schon mit der Selbstständigkeit geliebäugelt?
Nein, woanders hinzugehen nicht. Dazu war ich zu sehr Audi verbunden und der ganzen Quattro-Geschichte zu sehr verbunden. Und ich wollte da eigentlich weitermachen und habe mich auch dann nur auf Audi-Fahrzeuge konzentriert. Das war damals auch mutig, weil Audis ja noch immer ein bisschen Hosenträger-Autos waren.
Ganz kurz, hätte man nicht ihr Know-how bezüglich des Allradantriebs gerne bei Peugeot oder was, die waren ja auch in der Rallye-WM unterwegs und haben gemerkt, dass sie darauf setzen müssen. Da hätte man ja auch sagen können, wir nehmen uns einen, der sich damit auskennt.
Ich habe mich da nirgendwo beworben und ehrlich gesagt, das glaube ich nicht. Ich erinnere mich nicht, dass ich gefragt worden wäre. Also ich hatte mir auch relativ schnell ja gesagt, und jetzt mache ich mich selbstständig. Mhm. Ich habe mich da aber vorbereitet. Ich wollte nicht einfach so ins kalte Wasser springen. Ich bin dann nach England gefahren, habe in England die kleinen Lotus und bei Tyrrell war ich und bei Ron Taranek, bei Brabham-Konstrukteur und so. Und habe mir angeguckt, wie solche kleinen Firmen aufgebaut sind, was man sich überhaupt vorstellt, mal wie groß ist denn sowas und wie viel Werkstatt gibt es da, wie viele Leute sind da beschäftigt. Man liest nur in der Zeitung von denen, aber wenn ich mich jetzt selbstständig mache, wie soll ich das dann anpacken? Das war so die erste. Die zweite Sache war ich in der Klaus Borgwardt, der Sohn vom berühmten Karl Borgwardt. Der war zu der Zeit, als wir den Quattro gemacht haben, war der Qualitätschef von Volkswagen. Aha. Und für Konzernchef, da hatte ich den kennengelernt. Und als ich mich selbstständig machen wollte, habe ich mit der Sekretärin einen Termin vereinbart. Und wollte mich mal mit ihm unterhalten über Qualitätssicherung. Was muss ich machen, um in meiner künftigen Autofirma Qualitätssicherung das einigermaßen professionell zu machen? Bin nach Wolfsburg gefahren, im holzgetäfelten Chefbüro empfangen worden. Aber ganz anders, als ich es erwartet habe. Am kleinen runden Tisch gab's Kaffee. Ich hatte erwartet, dass man jetzt Diagramme und Organisationsabläufe mir zeigt und irgendwie so. Und er sagte, eigentlich ist das ganz einfach. Qualität ist das, was Sie akzeptieren. Wenn Sie akzeptieren, dass Ihre Sekretärin einen Kaffee mit verschütteter Untertasse bringt, dann ist das der Qualitätsmaßstab. Wenn Sie es nicht akzeptieren, dann ist das die Qualität. Und das gilt für alles und für jeden Mitarbeiter. Wenn Sie den Leuten klar machen, Qualität ist das, was Sie akzeptieren. Und dann ist der Qualitätsstand, und das war für mich eine Lehrstunde und habe das dann auch versucht, auch meinen Mitarbeitern, wenn jeder kann sagen, nee, mit mir so nicht. Qualität ist, das war also meine Lehre bei Herrn Borgwardt Junior. Also
sehr interessant, aber man ist natürlich als Selbstständiger immer in der Zange Qualitätsanspruch und Preis.
Das ist ja, ja klar, aber das war auch, Autos verkauft man mit Emotionen und nicht mit Rabatt. Oder mit Rabatt. Also sie verkaufen es entweder mit Emotionen oder mit Rabatt. Und wir haben Autos mit Emotionen verkauft. Das war auch Firmenslogan oder Motivation intern. Wir verkaufen nicht mit Rabatt, wir verkaufen mit Emotionen. Und deshalb hatten wir immer versucht, auch einen Premium-Anspruch gerecht zu werden.
Wie musste man sich denn die Selbstständigkeit vorstellen, wo Sie gerade gesagt haben, Sie haben sich bei Lotus umgeguckt und bei den Rennstallen. Wie groß war die Firma, als Sie gestartet sind?
Meine Firma jetzt. Mhm. Also ich hatte dann, natürlich muss ich ja bescheiden anfangen. Ich hatte einen von Audi allerdings doch, für ihn hatte ich gesagt, nichts gekriegt. Ich hatte doch einen Einjahresvertrag für Entwicklungsarbeiten. Also sie hatten, wir durften Entwicklungsarbeiten oder mussten Entwicklungsauftrag arbeiten für 1 Million D-Mark.
Okay.
Das war doch ein schöner Auftrag oder sagen wir mal, das war eine sehr schöne Starthilfe, weil das war mir sicher, dass ich, da konnte ich Designer einstellen und einen Modellbauer einstellen und meine erste Miete bezahlen. Und da haben wir tagsüber, natürlich war das nicht geschenktes Geld, aber es war immerhin doch eine sichere Einnahmequelle, haben wir tagsüber für Audi gearbeitet. Wir hatten zum Beispiel den Auftrag, eine Schalltafel, neues Schalltafelkonzept zu machen und so verschiedene Aufträge. Und nach Feierabend haben wir Treser-Entwicklung gemacht. Und das war dann doch ein schöner Startpunkt. Aber das heißt also, Treser wurde dann immer ab 18 Uhr am Abend gemacht. Und da hatten wir uns vorgenommen, wir hatten ein komplettes Programm im Kopf. Räder, Lenkräder, Schaltknauf, Innenausstattung, Sitze, so, Rückleuchten. Wobei die schwarze Rückleuchten-Idee ein bisschen später kam, die stand nicht gleich auf dem Programm, aber alles andere, die Spoiler und so weiter, also typische klassische Tuning-Programm.
Also Sie haben gesagt, Sie wollen aus dem doch biederen Audi, was es damals noch war, Sie setzen voll auf diese Marke oder gab es da auch mal die Überlegung, BMW und Mercedes anzunehmen?
Nein, das gab es gar nicht. Wir haben nur Audi gemacht und wir hatten dann aber auch als Strategie, um das durchzusetzen, uns auch nur über Audi-Händler verkauft. Damals gab es D&W und solche Zubehör.
Das war die Hochzeit des Tunings eigentlich.
Ja, natürlich. Und die sind auch zu uns gekommen, gerade mit Rädern oder dann die schwarzen Rückleuchten hatten und so. Die wollten alle von uns so Sachen haben und wir hätten da auch viel noch mehr verkaufen können. Aber wir haben das ganz konsequent nur für Audi und die Rückleuchten und so ein paar Sachen dann auch für Golf. Und das hat sich doch dann ausgezahlt, weil die Audi-Händler, die wollten ja auch schönere Autos oder besondere Autos, die sie ins Schaufenster stellen können oder so. Und deshalb haben wir dann schon auch, also ein Spoilerprogramm, das Räderprogramm, das war natürlich, ich kannte durch meine Tätigkeit bei Audi und so weiter, kannte ich natürlich die ganzen Zulieferer und hatten deshalb auch einen Räderlieferant, das Lenkrad. Wir hatten das erste Lenkrad mit diesen Griffmulden und sowas gemacht, die Firma Petri hat es produziert, Heller hat dann die Rückleuchten gemacht und
für den Daumen, die Griffmulden im Lenkrad.
Ja,
das ist von Ihnen.
Ja, das Konzept ist von uns. Wir hatten damals schon gesagt, also jedes Metzgermesser hat im Grunde genommen eine bessere ergonomische Ausprägung, als es die Lenkräder damals hatten. Die waren ja einfach nur rund. Ja. Und heute hat das jeder. Das ist im Grunde genommen wir waren die Ersten, die das gezeigt hatten. Die schwarzen Rückleuchten, das war natürlich dann der große Renner. Damit hatten wir dann richtig Geld verdient. Die Idee war gekommen, dass man so Rückleuchten einfärben kann. Und Audi wollte das nicht. Und Heller hat tatsächlich, die Idee ist im Grunde genommen von Hella an uns herangetragen worden und wir haben das dann aber mit denen zusammen sagen wir, ausentwickelt. Wir hatten dann eine schicke Verpackung entwickelt und einen guten Preis festgelegt und haben einen durchschlagenden Erfolg dann damit gekriegt. Die waren ja wirklich Kult, diese schwarzen Rückleuchten.
Ich wollte gerade sagen, mir fällt jetzt gerade tatsächlich spontan ein, ich hatte damals einen Vespa-Roller und da habe ich das Rücklichtglas abgemacht und von innen schwarz, leicht schwarz
gesprüht. Also ich habe das... Der eine oder andere Nacht ist aber illegal.
Ohne Lizenz zu zahlen, ja natürlich. Das unsere, ist wichtig. Zum TÜV muss ich es immer wieder umbauen.
Unsere waren also wirklich legal und da haben uns viele dann drum beneidet. Aber das war unser Erkennungswerk. Alle dieser Autos hatten dann diese schwarzen Rückleuchten.
Tiefschwarz und wird ja auch bis heute nachgemacht.
Heute hat jeder irgendwie entweder rot oder schwarz oder irgendwie sowas. Also, dass man damit spielen kann, das hatten dann alle gelernt.
Ja. Was war Tresa, wenn man das so zusammenfasst? Also das Design, gab es da irgendwas? Also war es aggressiv oder war es besonders sportlich oder?
Na gut, Design an Autos ist immer Geschmackssache. Also manche Design, manche getunten, Tuning ist ja der Ausdruck und der ist nicht immer positiv besetzt. Also wir haben uns bemüht, das stilvoll, sagen wir mal, zu machen. Mhm. Also wir hatten immer mindestens 2 oder 3 Designer beschäftigt, also auch nicht irgendwo Freelancer mal oder hier da was machen lassen, da was machen lassen, sondern es hatte alles auch einen einheitlichen Stil, da hatte ich schon einen großen Wert drauf gelegt. Und auch vor allem Sachen zu machen, die nur wir machen oder die wir als Erster machen. Also wenn jemand kam und sagte, ja, wir könnten auch oder das machen doch andere, das hatte bei mir keine Chancen. Wir haben immer versucht, selber die Idee zu haben und zum Beispiel das Klappdach, das wir dann auf dem Quattro realisiert haben. Wir haben den ersten Cabrio modern nach Audi nach dem Krieg gebaut und wollten aber auch nicht einfach ein Cabrio, sondern wollten etwas Besonderes dann machen und hatten die Idee mit dem Hardtop-Klappdach. Die Idee ist, dass man die Vorzüge von einem Cabriolet mit den Qualitäten, die doch ein geschlossenes Auto ja auch, was Geräuschentwicklung und so weiter angeht, dass man die ganz einfach miteinander verbindet und dass es per Knopfdruck auf und zu geht. Es wurden dann ja auch viele Autos in der Form nachgemacht. Wir waren die Ersten, die das in einem funktionsfähigen Konzept dann auch gezeigt haben, auf der IAA 1983 in Frankfurt. Der Herr Bertone hatte uns da ein Kompliment gemacht und das stand dann sogar in der Automotor und Sport, dass wir die Ersten sind, die da ein funktionsfähiges Hardtop-Klappdach hinkriegen. Und bis heute sind wir, glaube ich, die Einzigen, die nur ein Teil, nämlich das Dach oder noch einen Deckel bewegen und nicht viele Teile, die dann Kosten wiegen, kaputt gehen können und so weiter. Ja. Eine Sache hat das Auto gleich auf der IAA gebracht. Die Japaner kamen, haben natürlich vorne und hinten alles fotografiert. Und das hat dazu geführt, dass die Firma Mazda uns dann tatsächlich kontaktiert hat und uns einen Entwicklungsauftrag gegeben hat. Okay. Wir hatten dann als junge kleine Firma von Mazda den Entwicklungsauftrag auf einem 626 Limousine so ein Klappdach zu realisieren. Und das Auto haben wir dann Sunrise getauft und wir hatten zwei Basisfahrzeuge geliefert bekommen, eins um zu üben und eins um das dann fertig zu machen. Und das wurde dann in einer riesen Holzkiste nach Japan geflogen und ich war dann auch eingeladen. Das wurde dann dort in der Heiligen Halle auf dem Drehteller präsentiert, dem Mazda-Vorstand. Und wie wir wissen, hat ja der kleine Mazda MX-5 oder was, den gibt's ja heute auch mit so einem Hardtop-Klappdach. Jetzt will ich nicht behaupten, dass das direkt aber die Klappdach-Idee ist bei Mazda angekommen und dann dort auch realisiert worden.
Gibt es da eigentlich ein Patent drauf oder auf dieses?
Da gibt es ein Patent drauf. Ja. Ich habe 21 Patente, Autopatente und das ist eins davon.
Und was mich am meisten beeindruckt, wir sitzen hier bei Ihnen in einer Halle, wo die ganzen fantastischen Autos von Ihnen stehen und Sie haben hier den ersten, das ist das IAA-Modell, oder?
Ja.
Das Audi Quattro
Coupé. Das ist genau das Auto, das damals 1983, dann stehen hier zwei von meinen Treser T1, die auch auf der IAA waren, die Originalfahrzeuge, die beiden, das war 1987.
Wahnsinn.
Und dann ist da noch der eine 1988 gebaut, eins von den Cup-Autos. Wir haben dann ja einen Treser Cup ins Leben gerufen, nachdem ich verschiedene Audis umgebaut haben, kam man dann ja auf die Idee, ein eigenes Auto zu machen. Das heißt, die Idee ist aber schon, die Vision hatte ich schon früher. Aber dann haben wir angefangen, die zu realisieren. Und seit 85 habe ich dann die Firma in Berlin gegründet.
Warum eigentlich eine eigene Firma?
Weil aus Absicherungsgründen, getrennt. Meine Frau hat die Firma in Ingolstadt sozusagen übernommen und ich habe die neue Firma in Berlin gegründet. Da war ein Berliner Architekt zu mir gekommen und er hatte irgendwo gehört, dass ich an so einem Audi-Fan, dass ich an einem eigenen Konzept arbeite und der hat dann auf die Förderungsmöglichkeiten in Berlin hingewiesen. Ja, okay. Und das war tatsächlich der Ausschlag. Wir hatten dann in Berlin eine sehr schöne alte Fabrik zugewiesen bekommen, die unter Denkmalschutz stand oder steht. Und dort drin haben wir dann 1985 angefangen.
Damals noch West-Berlin.
Das war damals also West-Berlin. Und ich hatte einen Pass. Ich habe ja beide Firmen dann sozusagen geführt noch. Ich meine, von Montag bis Donnerstag in Berlin, von donnerstags abends bin ich nach Ingolstadt gefahren, durch die Zonengrenze natürlich, jedes Mal mit Kontrollen und gefilzt und so. Und ich hatte und war dann Freitag, Samstag, Sonntag in Ingolstadt, die Firma geführt sozusagen. Und ich hatte mal dann meinen Pass erneuern müssen, weil der voll mit Stempeln der DDR waren. Da waren 172 Stempel, Durchfahrtsstempel von den Passkontrollen da durch die DDR. Da ist man immer mit klammem Herz mit 100 km/h durch die Zone gerollt.
Aber Sie hätten natürlich mit Ihren ganzen Klappdächern, da hätten Sie einige schmuggeln können.
Das Risiko wollte ich nicht eingehen.
Okay. Aber wir müssen noch bei dem ersten Auto bleiben, denn Sie haben gleich prominente Kunden gefunden.
Oder? Ja, das stimmt. Also wir hatten durch diese Ausstellung meine Bekanntheit bei Audi und den Audi-Reisen, dann kam der Verkäufer aus Oman, der Audi-Importeur in Oman und der hatte den Sultan von Oman als Kunden. Der ist bekannt als Autofreak gewesen und der hat gefallen an unserem Klappdachauto und er hat ihm 6 Stück auf Anhieb bestellt. Und zwar in den verrücktesten Farben, aber 6 Stück, weil der Sultan 6 Paläste oder Wohnorte hat und er wollte an jedem dann so ein Auto stehen haben, dass er sich nicht umgewöhnen muss, wenn er dann dort ist. Und an jedem Auto, an jedem Wohnort hatte er dann so ein Treser Quattro Rosso stehen. Der Sultan war dann auch noch Kunde oder Initiator für den Hunter, den wir gebaut haben. Das war auch ein sehr, sehr originelles Auto. Und zwar kam da auch der Einkäufer vom Sultan und hatte gesagt, ja, er fährt immer zur falschen Jagd quer durch das Oman, ist ein sehr interessantes Land mit wechselnder Landschaft, also von der Wüste über steinfelsige Gegenden und so ist da alles vorhanden. Und der war leidenschaftlicher Falkenjäger und er hatte dann mit Land Rover oder so, fuhr er dann da durch die Gegend. Und er wollte halt was Angenehmeres, Besseres, Schöneres und so haben. Und wir hatten, und der hat uns sozusagen herausgefordert und gesagt, was könntet ihr dann dem Sultan bieten für seine Falkenjagd? Und wir haben dann einen Audi 90 Allrad Quattro natürlich genommen und den entsprechend hochgelegt mit breiteren Reifen und den entsprechenden Verstärkungen und Tropenausrüstung und kurz übersetztem Getriebe und einem riesen Rolldach, sodass er auch stehend seinen Johann ist gefahren und nee, Abdullah ist gefahren und er steht.
Er hat die Falken aus dem Dach geworfen.
Fährt seinen Falken hinterher über Stock und Stein. Und das, der Hunter ist tatsächlich, hat ganz extreme Bögungs- und Steigungswinkel und ist also irgendwie unkaputtbar und auch keinesfalls zu kippen oder irgendwo. Und wie gesagt, wüstentauglich und schottertauglich, also und sogar autobahntauglich. Also ein wirklich sehr schönes Auto.
Und es sieht im Endeffekt aus wie ein Allroad Quattro.
Ja, sehr früher, so ist sehr, das, sehr, ist so, wenn man so will, der Vorläufer vom Allroad Quattro.
Vom,
ja.
Vom hochgesetzten Audi.
Wir haben auch dann einen anderen Audi gemacht, der eine Art Vorläufer sein sollte und auch ein bisschen geworden ist. Und zwar haben wir aus dem Audi 200 unseren sogenannten Liner gebaut. Das ist ein Kombi-Heck, ein Schrägheck-Kombi in der Luxusklasse Audi 200 oder könnte fast ein S-Klasse-Modell vergleichbar sein oder so, mit einer sehr eleganten Kombi-Heckgestaltung. Und das ist auch Vorläufer für die Brake, heißen die dann heute, glaube ich, so. Porsche hat ja auch so ein Shooting Brake gemacht und sowas. Diese Autos wurden nur 3 Stück gebaut für einen einzigen Kunden, den Fritz Haberl aus München. Der war der Besitzer der Mahak-Gruppe, der größte VW-Audi-Händler. Und der kam zu uns und hat gesagt, ich bin ja Audi-Händler und eigentlich bin ich ja AMG-Kunde, aber ich kann mir als Audi-Händler das nicht leisten. Haben Sie denn nicht was Vergleichbares? Und so sind wir auch dann auf die Idee gekommen, so ein Luxus-Kombi zu bauen. Und der letzte von den 3, die wir gebaut haben, der hatte dann sogar die komplette Technik von dem kurzen Sportquattro drin. Also den Viererantrieb mit dem 20-Ventil-Turbomotor, 306 PS, entsprechende Getriebe und Bremsen drin und ja, auch ein sehr schönes Auto.
Und der steht jetzt hier.
Und der steht jetzt auch hier, ja.
Den haben Sie aber in recht desolatem Zustand gefunden, oder?
Ja, der war sehr runtergekommen und der ist dann mit sehr viel Handarbeit und Geld wieder in den, fast neuwertigen Zustand gebracht worden.
Da haben Sie das Heck an der C-Säule einfach verlängert, ne?
Ab der C-Säule nach hinten verlängert und ist sehr elegant und steht ihm sehr gut.
Fantastisch aus, weil die Tür, kann nämlich alles gleich bleiben und das ist das Besondere. Wie hat das eigentlich funktioniert mit den ganzen Teilen, um das mal zwischendurch zu machen? Also hatten Sie einen Vertrag mit Audi?
Ja, die Umbauten mit den Quattro oder so, die wir dann direkt bekommen haben, aber vor allem für den Treser Sportwagen, der ja die Karosserie und das Chassis und das ist alles eigen entwickelt, Aluminium und Kunststofftechnik. Aber die Aggregate sind aus dem VW-Audi-Baukasten. Und um die zu kriegen in der geeigneten Form, dass man die nicht als Ersatzteile kaufen muss, was ja sehr teuer ist, sondern wir wurden da beliefert, wie den gleichen Vertrag, wie ihn zum Beispiel die Firma Karmann hatte, sodass wir aus dem VW-Programm direkt ab dem Fertigungsband die Teile so kriegen konnten, wie wir die brauchten. Da hatten wir einen schönen Vertrag damals.
Und Treser ist auch immer über die, was Sie ja schon gesagt haben, über die Audi-Händler verkauft worden, das Zubehör.
Ja.
Was natürlich auch mal schon für ein gewisses Qualitätsniveau spricht oder sprechen muss.
Und ja.
Das müssen Sie natürlich da einhalten.
Aber das, wie gesagt, das war Teil der Philosophie, alles nur über diese eine Schiene auch zu verkaufen. Da waren wir dann treu und die auch wohl uns gegenüber wohl gesinnt. Mhm.
Und jetzt kommen wir nämlich zu was, das steht hier auch, das erste Audi-Kombi-Modell. Ne?
Ja, dieses Auto, das da noch steht, der Audi, wir haben den Avantgarde getauft, eben so ein bisschen in Verlängerung des Audi Avant Idee namens. Mhm. Es war damals so, und zwar reden wir über das Jahr 1985, 86 oder so, als Audi im Mittelklasse-Programm noch keinen Kombi hatte, aber einen Avant in der B-Klasse, wie die heißt, haben wollte. Es gab aber den Beherrschungsvertrag, Wolfsburg hatte bestimmt, was in Ingolstadt gemacht werden darf. Also Kirschmann, der das Auto haben wollte, waren die Hände gebunden, der konnte einfach nicht, weil die Wolfsburger es ihm nicht erlaubt haben. Aber der Piersch kam dann zu mir und sagte, aber Sie dürfen das ja, Ihnen kann Wolfsburg nicht vorschreiben, welches Auto Sie machen. Und wir haben dann ein bisschen listig dieses Auto, er hat mir geholfen, auch mit dem Markus, dem Designer und so, die Audi-Mannschaft, haben wir diesen Audi 90 oder 80 Kombi gebaut, haben den auf meinen Stand auf der IAA gestellt und Piersch hat dafür gesorgt, dass die Audi-Händler alle dann gekommen sind und das Auto angeguckt haben. Und die sind dann zu VW gelaufen und haben gesagt, was erzählt ihr uns immer, das Auto wäre nichts. Die wollten natürlich ihren Variant schützen, ja. VW, und haben dann die Idee immer schlecht gemacht. Und die Händler sind dann hin, da geht man auf den Treserstand, da steht das Auto, das wir brauchen. Und so ist tatsächlich fast genau wie dieser erste Prototyp das Auto dann auf der B4-Basis, wie das intern heißt, in Serie gegangen.
Also haben Sie quasi für Piersch das durchgedrückt, dass der Kombis bauen durfte.
Naja, das haben wir beim Quattro ja geübt, jetzt haben wir das dann
Kombi auch gemacht. So lustig, wie man das immer wieder mit so einer kleinen List machen muss. Und das Design, das hat der Hartmut Vargus gemacht, haben Sie das für sich behalten oder ist es da schon so durchgesickert, dass eigentlich Piersch da so ein bisschen die Fäden in der Hand hatte oder das so durchgedrückt hat?
Doch, das war natürlich der...
Haben die schon gemerkt bei VG, dass Sie wieder reingefallen sind?
Am Ende alle gemerkt. Ja.
Und haben Sie das Kombi auch selber als Treser verkauft oder war das nur eine Studie?
Dieses Auto ist ja auch ein einmaliges Original. Das ist genau dieses Auto, das wir da gemeinsam gebaut haben, das auf der IAA stand. Das wurde dann von Treser irgendwann verkauft. Und das lief über 50.000 Kilometer oder irgendwie sowas. Irgendwann tauchte der dann auch im Internet auf als Gebrauchtwagen, und zwar in Dänemark. Und wir haben uns dann auch krampfhaft bemüht, ihn auch dann wirklich zu kriegen. Und denn es ist ja, wenn man so will, ein historisches Auto, das auch im Audi-Museum gut aussehen würde. Ne?
Eigentlich schon. Ich finde das ja so beeindruckend, dass Sie die ganzen Autos auch wieder zurückbekommen haben. Ich glaube, beim Preis hat man nicht so viel Spielraum, wenn man sich als Walter Treser am Telefon meldet und sagt, ich hätte Interesse an einem Treser, den Sie da verkaufen.
Oder? Das hat auch... Carsten Nietzsche, Vorsitzender unserem Treser-Club. Wir haben ja einen Treser-Club mit über 200 Mitgliedern und da haben wir halt diese Sammlung hier so zusammengesetzt. Aber das war schon aufwendig, nachdem ich mit meiner Firma Pleite gemacht habe, musste ich die dann alle mühsam wieder zusammensparen und zusammenkaufen.
Ja, das glaube ich, aber es ist eine wirklich fantastische Sammlung zusammengekommen. Und so habe ich das auch noch nie erlebt, weil hier stehen eigentlich immer nur Prototypen und Einzelstück. Das gefällt mir am allerbesten. Wovon hier allerdings vier Autos stehen, das ist von dem T1, von dem Jugendauto. Und da müssen wir vielleicht auch noch mal so ein bisschen genauer drauf zu sprechen kommen. Und bevor wir nun über den Treser TR1 reden, möchte ich euch meinen heutigen Partner vorstellen. Es ist die Firma Müller-Kelber und jetzt sollten speziell die Sammler unter euch einmal genauer hinhören, ob Modellautos, besondere Erinnerungsstücke oder ganze Autos. Bei Müller-Kelber bekommt ihr die passende Vitrine für die standesgemäße Präsentation perfekt auf Maß und nach euren Wünschen gefertigt. Die kommen eigentlich aus dem Vitrinenbau für zum Beispiel Schmuckhändler oder große Museen und dieses Know-how, das könnt ihr euch jetzt nach Hause holen und das Tollste... Holger Müller ist selbst ein großer Autofan und Sammler und kommt natürlich persönlich vorbei, wenn ihr eure Sammlung mit einer Müller-Kelber-Vitrine aufwerten wollt. Es gibt aber nicht nur Vitrinen für große Sammlungen, sondern ich habe selbst auch eine Müller-Kelber-Vitrine zu Hause und das ist eigentlich eher ein kleiner Schlüsselkasten mit Platz für ein Foto eures Autos, eine Ablage für das passende Modellauto unten drunter und daneben hängt man dann den Schlüssel ran. Für diese Keycase-Schlüsselvitrine lohnt sich alleine ein Blick auf die Webseite von Müller-Kelber und die findet ihr unter www.müllerkelber.de. Müller-Kelber in einem Wort. Und den Link, den findet ihr natürlich auch unten in den Shownotes und wenn ihr den Code ALTE SCHULE eingebt,
dann bekommt ihr auch nochmal 10% Rabatt auf euren Einkauf. Vielleicht ja ein passendes Ostergeschenk für Autofans und zum Start der Oldtimer-Saison. Und jetzt viel Spaß weiterhin mit meinem heutigen Gast, Walter Treser.
Sie haben gesagt, das sind alles VW-Teile, aber es ist ein Mittelmotor, ne?
Es ist ein Mittelmotor. Das Konzept ist ein ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, richtiger Sportwagen mit Mittelmotor und vom Äußeren und von allem. Die Idee, die Vision war halt eben ein Jugendauto, ein Ferrari für junge Leute, sage ich jetzt mal. Entsprechend aussehen, aber mit Großserienaggregaten, sodass sie erschwinglich sind und vernünftig erprobt. Und um das Auto dann wirklich auch populär zu machen, weil das Skisport erprobt, hatten wir die Idee, einen Cup damit zu machen, eine Rennserie, den dass ein Treser-Auto auch hält und zuverlässig ist und schnell fahren kann und so. Das müssen wir ja auch erst zeigen und beweisen. Und wir hatten den ADAC gewonnen und die DTM, wir sind dann im Rahmen der DTM 1988 gefahren, hatten Hydro Aluminium als Sponsor gewonnen, die das Preisgeld finanziert haben. Und wir hatten dann dadurch auch gleich ganz interessante Fahrer. Da waren dann damals auch schon Leute wie Stefan Oberndorfer oder Frank Wielinski und Leute, die auch in Porsches und so schon unterwegs waren. Aber wir wollten ja auch junge Leute und es gab eine Ausschreibung in Dänemark. Hydro Aluminium ist auch eine dänische Firma. Und der Vater von Tom Christensen hat da eine Einsendung gemacht und wir haben tatsächlich den Tom Christensen dann ausgewählt als Jüngster und er war gerade 18 und fuhr seine ersten Rennen dann im Treser Cup. Für alle, die Tom Christensen jetzt im Moment nicht so in Erinnerung haben, wurde dann ja der erfolgreichste Sportwagen- und Langstreckenfahrer mit 9-mal in Le Mans gewonnen und so. Und da war man ganz, oder heute noch stolz, der ist seine ersten internationalen Rennen in dem Treser TR1 dann gefahren.
Das ist wirklich sensationell, das ist auch ein Foto. Aber Sie sind auch das Rennen mitgefahren, oder? Das Premierenrennen.
Ja, das stimmt. Also das war so, dass meine Mitarbeiter immer gesagt haben, es müssen Sie doch dann da auch noch mitfahren. Ich wollte erst gar nicht so richtig und die Autos waren ja auch mit heißer Nadel ganz am Ende erst nur fertig geworden zu dem Termin, weil wir den Serienanlauf für die Autos ja noch geübt haben oder noch vor uns hatten. Aber mittwochs abends sind die Mitarbeiter dann gekommen und haben gesagt, und jetzt bauen wir noch ein Auto, mit dem Sie fahren können. Und das wirklich am Donnerstag wurde dann das Auto gebaut. Wir konnten schon innerhalb von einem Tag ein komplettes Auto machen. Und dann am Freitag wurde der ein bisschen eingefahren, noch nachts auf der Abus hin und her. Viel mehr konnte man ja da nicht machen. Und samstags war ich beim Abus-Rennen am Start, immer samstags Training, immerhin letzter geworden bei dem Training. Und weil die Übung war doch schon ein bisschen lange her. Und am Sonntag beim Rennen bin ich dann, glaube ich, Sixer oder so, irgendwie sowas geworden. Ein Platz hinterm Tom Christensen übrigens.
Okay, ja.
Das war fast der schönste Tag meines Lebens.
Das glaube ich. Wenn man das dann so bewegt, sein Lebenswerk.
Treser Autos im Treser Rennpokal, ja. Selber am Steuer,
Das glaube ich, dass das was Besonderes ist. Und Sie haben ein fantastisches, auch da ein Konzept, was so ein bisschen von der Idee her auf dem Audi Quattro Klappdach Coupé basiert. Sie haben da ein Dach entwickelt, auch ein festes Dach, was aber in einem Stück einfach nach hinten rutscht.
Ja, das ist die Weiterentwicklung der Grundidee, also dass man das Hardtop-Dach wie ein Schiebedach. Wenn ich ein Schiebedach öffne, muss ich auch nicht noch andere Klappen betätigen oder irgendwas. Dann schiebt das nach hinten und das ist genau hier. Das schiebt, das Dach klappt halt eben hinter die Sitze nach unten und das ist so konstruiert, dass kein anderes Teil bewegt werden muss. Sie müssen keine Scheibe öffnen oder irgendeinen Deckel aufmachen oder so. Das klappt einfach, schwenkt.
Schwenkt nach hinten rein. Und es ist komplett weg.
Ist auch patentiert, aber es hat auch keiner so nachgemacht. Es gibt alle möglichen ähnlichen Lösungen, aber ich denke, das war schon Vorbild oder Ideengeber für viele auch.
Gibt es irgendein Patent, was in heute noch irgendwie oder was,
nee,
was heute
mit den Patenten, ehrlich gesagt, habe ich auch nie viel verdient. Ich habe dann irgendwann mal, ein paar davon sind auch bei, also ein paar sind meine ganz eigenen, aber auch bei Opel entstanden. Mhm. Die musste ich dann sehr preiswert an GM Opel abgeben und so. Also mit Patenten habe ich nie Geld verdient. Mit Geld verdienen war ich ohnehin nie gut.
Aber Sie haben tolle Ideen gehabt. Also das muss man auch hinbekommen. Der T1, das war im Endeffekt das Auto, wo bestimmte Finanzierungssachen nicht so ganz funktioniert haben. Das war das Ende der Firma. Und dann sind Sie zu Opel.
Ja, nachdem die Firma die Finanzierung für den Serienanlauf, das habe ich einfach nicht hingekriegt. Das war die Banken. Es war ein Jahr, bevor die Mauer geöffnet hat in Berlin. Wenn das ein Jahr später noch gewesen wäre, wäre vielleicht alles noch ein bisschen anders gegangen. Aber man hat meine Finanzierung bis dahin, war schön und gut. Aber dann den größeren Betrag, um das Ganze auch in Serie dann zu bringen, die Serienwerkzeuge und sowas, das habe ich dann nicht mehr hingekriegt. Ich hätte die Firma auch verkaufen können, dann wäre ich Minderheitsbeteiligter noch gewesen, und das wollte ich einfach nicht. Das waren wirklich meine Firma und meine Ideen, und dann hatte ich tatsächlich das dann, wenn man so will, pleite gehen lassen. Also die Angebote, die letzten dann nicht angenommen. Da wusste ich allerdings noch nicht, wie schwierig es ist dann doch oder wie schmerzhaft es ist, so eine gründliche Pleite hinzulegen. Das hat dann auch ein bisschen gedauert, bis ich einen neuen Job gekriegt habe. Das war dann in Stadthagen bei einem Sitzhersteller, wurde ich Entwicklungschef und relativ schnell auch Geschäftsführer und so. Aber das war natürlich auch nur für mich, auch gefühlt, nur eine Übergangsgeschichte, um wieder Fuß zu fassen. Und da hatte ich das Glück, mein alter Bekannter Fritz Indra.
Da haben wir ihn wieder, zum dritten Mal.
Da ist er wieder im Spiel, hat mich da angerufen und gesagt, bei Opel suchen sie einen neuen Sportchef, das wäre doch was für sie. Und das war tatsächlich eine gute Idee. Und dann stand im Dezember 91 in Automotoren Sport, Walter Treser wird neuer Sportchef bei Opel. Mein Arbeitgeber wusste von nichts. Ich hatte auch noch keinen Vertrag von Opel und ich weiß nicht, wie die Meldung zu Automotoren Sport kam. Aber auf jeden Fall am nächsten Morgen war ich dann zu meinem Chef bei dem Sitzhersteller bestellt, der das Automotoren Sport in der Hand hielt und sagte, stimmt das, was ich da gelesen habe? Auf jeden Fall musste ich halt ja sagen, obwohl es ja nur zum Teil stimmt. Ich hatte noch keinen Vertrag und nichts, aber da hat er gesagt, na gut, dann räumen Sie mal Ihren Schreibtisch und gehen Sie zu Opel. Und dann war ich mal wieder über Nacht meinen Job los. Und so kam ich dann zu Opel.
Aber das hat geklappt alles, das war schon...
Und das hat dann bei Opel, die habe ich dann verblüfft, noch mit der Mitteilung, dass ich sogar relativ kurzfristig kommen kann. Das war dann im Februar 92, wo ich bei Opel angefangen habe. Und das war dann nochmal wieder eine sehr interessante Periode in meines Lebens, was ich...
Das war eine Wahnsinnszeit bei Opel, weil das war die Zeit, wo Sie mit dem Calibra DTM gefahren sind.
Also naja, das war die Zeit, wo noch gerade mit der alten DTM gefahren wurde, wo verschiedenste Autos, es war ja auch eine schöne Periode, wo die DTM wirklich ja hoch viele Zuschauer, da waren 60.000 Zuschauer da und so, und da wurden vom Ruch Camaro oder was der hatte und oder Mustangs.
Ja, das war der Roland Arsch, der da im Mustang
ja,
und sich dann, die Spiegel immer abgefahren hat.
Und dann waren Ja, vom Omega Kadett bis hin zum Audi V8, da war richtig was los. Ja. Aber der Hans-Werner Aufrecht, Chef von AMG und damals auch vom Mercedes-Team und der Norbert Haug, die hatten die Idee oder betrieben, die DTM zu internationalisieren und ein einheitliches Reglement zu schaffen. Mhm. Dass nicht die verschiedensten Autos zusammenfahren können, sondern dass alle nach einem Reglement, so wie die Formel 1 oder so. Und das war auch ganz konkret das Ziel, Formel 1 für Monoposto und die Klasse 1 für Tourenwagen. Und das war 1993 wurde das auch realisiert. Also 1992 war das letzte Jahr, nach der alten gemischten DTM-Formel, sage ich mal. Und als ich da hinkam, hatte der Intra gerade schon angefangen, ein Calibra, der war ja dann inzwischen auch bei Opel, und ein Calibra für die DTM zu entwickeln. Das hatte Ende 91 angefangen, Anfang 92 kam ich hin. Das erste Jahr haben wir nur an dem Auto entwickelt und aber ich hatte unterschätzt, wie kompliziert die Firma Opel eigentlich ist. Ich hatte das von VW mit Piëch vorne dran kennengelernt, dass man halt Entscheidungen trifft und dann auch danach handelt. Und bei Opel war das alles ganz anders. Da gibt's ja erstmal die verschiedenen Hierarchiestufen, den Vorstand in Rüsselsheim bei Opel. Dann gab es die Zentrale in Zürich, die Europazentrale, die übergeordnet dann mit Saab und Vauxhall und so weiter. Und darüber die Amerikaner, die letztlich dann alles absegnen musste. Und dann gibt's sehr starke Importeure, die in den einzelnen Ländern auch mitreden, weil die mussten auch in das Budget für den Motorsport Geld reingeben. So, und dann hatte ich das erste Jahr eigentlich nur damit verbracht, mit dem Jochen Berger übrigens, der auch bei Opel war, der ja mit dem Walter Röhrl Beifahrer Europameister war und so, und der war dann auch in der Sportabteilung da, mit dem bin ich dann in Europa rumgereist und habe erstmal versucht, alle auf die eine Linie zu bringen, dass wir die DTM mit dem Calibra fahren wollen. Also in Klasse 1 Motorsport auf der Straße, während Opel ja mehr auch eine Rallye-Vergangenheit hatte und jeder ein bisschen gemacht hat, was er wollte. Es war schon begonnen, mit dem Calibra was zu machen. Und auch im Opel-Vorstand gab's also Leute, die, ich mache auch gern Straßensport und sowas. Also, und dann haben wir zusammen gesagt, also wir machen wirklich dann auf dem hohen Niveau dieser neuen Klasse 1 DTM. Wir hatten dann versucht, ein wirklich professionelles Programm aufzuziehen. Zum Beispiel als Team hatte ich Reinhold Joest. Das hatte ja auch keiner für möglich gehalten, dass der Joest von, der war ja eines der renommierten Porsche-Teams, Le Mans gewonnen und so weiter, jetzt zu Opel wechselt.
Wie haben Sie das hinbekommen? Oder?
Ach Gott, das ist ganz einfach halt Überzeugungsarbeit. Natürlich auch mit Budget, das ist ja klar, das gehört, wenn man Sportchef ist, dazu, aber man muss das Programm erläutern und glaubhaft machen, dass man dann es auch erreicht und sowas. Dasselbe war ja dann Joest. Das nächste war, wir brauchten dann ja auch Fahrer und da wollte ich, er hat immer der Keke Rosberg, als den hatte ich immer bewundert, weil der war ja mit Formel V angefangen und dann das Super V und dann war er in der Formel 1 und wurde da sogar Weltmeister 1982. 1992 fuhr er dann bei Mercedes in der DTM und war einer der ersten oder wahrscheinlich sogar der erste, der auch mit einem DTM-Auto, Formel 1-Fahrer, der mit einem DTM-Auto schnell war. Er hatte 1992 ein bisschen ein schwieriges Jahr. Wurde da, die Insider wissen, das wurde da mal von der Ellen Lohr, er doch in Hockenheim.
Rainer Braun hat es bei mir erzählt und auch überholt. Ein lustiges Foto gezeigt.
Und hatte dann auch beim Abschlussrennen auf dem Nürburgring den Klaus Ludwig vorlassen müssen, dass der deutscher Meister wird und hat dann demonstrativ kurz vor der Ziellinie Gas weggenommen, um zu zeigen, dass er wirklich ihm den Sieg geschenkt hat. Ich hatte also gespürt, dass der Keke bei Mercedes ein bisschen dicken Hals hat und sowas. und habe ihn kontaktiert und dann hatten wir dann auch in Egelsbach, Keker kam, reiste immer ja nur mit dem Flugzeug, mit seiner schwarzen Cessna an und sowas. Und dann das zweite Treffen, und da haben wir uns so ein bisschen angenähert, aber wie gesagt, wir hatten ja noch kein Auto, noch nichts bewiesen, das war so ein bisschen wie mit dem Quattro am Anfang. Also es ist mir immerhin gelungen, den hatten wir dann im Hotel am Nürburgring, hatte er da gewohnt und ich habe mich dann in das Zimmer auch geschlichen und war er mit seinem Rechtsanwalt da und da haben wir dann dort ich glaube, es waren 30 Punkte besprochen über natürlich Gehalt und wie viel Aufwand und PR-Termine und Autos, die er gekriegt hat, Dienstwagen und also alle diese Modalitäten, mögliche Ausstiegsklauseln und was in so einem Vertrag alles steht. Der Rechtsanwalt hat schwer natürlich argumentiert und geschrieben und ich hatte nicht mal einen Notizzettel dabei und bin nach Hause und ein paar Tage später hatte unsere Rechtsabteilung aufgrund meiner Erinnerungen, Notizen, also einen Vertrag aufgesetzt und es ist mir tatsächlich gelungen, dann den Keke bis zum Jahresende die Unterschrift da abzuringen. Das war 82 und wir wollten dann 83, setzte wie gesagt diese neue Klasse 1 ein. Da waren wir noch nicht fertig. Wir hatten auch kein Budget. Das Kege und Jöst hatten unterschrieben und ich hatte das Budget versprochen, das wir noch nicht hatten. Aber dann haben wir zumindest ein Notbudget für 93 bekommen und sind dann nur das letzte Rennen 93 gefahren in Hockenheim, weil der Vorstand bestand drauf, sagte, einmal müsste er fahren, um uns zu beweisen, dass das Auto auch wirklich der Auftritt und alles funktioniert, DTM-gemäß.
Ein entspanntes Wochenende wahrscheinlich.
Und das war wirklich ein hartes Wochenende. Und wir haben uns da mit Ach und Krach so, also ich sage mal, durchaus ehrenhaft blamiert, oder so muss man sagen. ich glaube, Kege wurde Siebter und Reuter ist ausgefallen und Reuter war aber schnell und ist, glaube ich, Rundenzeiten gefahren, nur eine knappe halbe Sekunde langsamer wie der Sieger und so. Also das heißt, es war nicht toll, aber es war doch zumindest vielversprechend, sagen wir mal so. Und dann haben wir das Budget für 94 gekriegt und dann hatten wir Rosberg und den Manuel Reuter. Der war ja auch schon Le Mans-Fahrer und Porsche-Fahrer und so und Jöst aufgebaut und wie gesagt mit X-Track in England, mit Williams, Formel-1-Team, die hatten die Hydraulik für das Auto dann gemacht und Cosworth hat den Motor mit Airvalves und also alles Formel-1-Niveau.
Das war wirklich, also das muss man sagen, der Opel, das war oberstes Regal. Ne?
Ja.
Also auch von den Kosten her. Ne? Also da haben sie dann wahrscheinlich, mit dem Notbudget konnte man das Auto nicht kaufen.
Nee, dann nicht mehr. Dann also das Auto war wirklich das komplizierteste Auto, Tourenwagen, den es je gegeben hat, würde ich mal behaupten. Also das Getriebe war zum Beispiel, um den Motor in die erlaubte Position bis an die Stirnwand nach hinten zu kriegen, aus Gewichtsverteilungsgründen, haben wir den da hingesetzt und musste dann den Antrieb für die Vorderräder seitlich am Motor vorbei in zwei wie Ohren mit Zahnrädern drin, um dann die Vorderachse anzutreiben. Aber das Ganze so kompakt zusammen, das war schon eine Meisterleistung. Und das hat deshalb auch das erste Jahr noch gedauert, um das halbwegs ausreifen zu lassen. Also wir sind da tapfer gefahren, waren auch oft schnell, sogar schon ab und zu schon mal sogar auf Pole Position, aber gewonnen in dem ganzen Jahr nur zweimal, dann gegen Ende der Saison einmal in Donington und nochmal. Also das war noch auch ein hartes Jahr. Aber im Jahr drauf, 95, wir mussten dann in dem ersten Jahr auch drei Autos nach Reglement einsetzen, aber da John Winter dann noch, den hatte Jöst, das war unter Pseudonym ein Bezahlfahrer sozusagen, der unser Budget dann nicht belastet hat. Mhm. Und im zweiten Jahr mussten wir dann ja sechs Autos einsetzen. Die haben wir auf, das sagte das Reglement damals, die DTM, weil ja nur wenige Teile mehr, dass man das Starterfeld zusammenkriegt, musste man sechs Autos einsetzen. Und da haben wir dann das mit dem Keke Rosberg, der war nicht nur ein guter Rennfahrer, sondern auch ja ein guter Geschäftsmann. Da hatte ich ja mit meinem 30 Punkte im Nürburgring-Hotel schon mitgekriegt.
Schon gemerkt, wo er denn
ein raffinierter Geschäftsmann. Und hat dann da sein eigenes Team gegründet, das in Neustadt an der Weinstraße heute ja noch erfolgreich DTM fährt, allerdings mit Audi. Und das war dann, und der Keke hat dann dafür gesorgt, dass der Klaus Ludwig gekommen ist. Das war dann ja wirklich unser sogenanntes Dreamteam, und das war es ja wirklich. Rosberg, Ludwig und J.J. Lehto aus Finnland, der ja auch noch heute in Amerika sehr erfolgreich fährt und sowas. Und wir hatten den Manuel Reuter, der wirklich sehr gut und schneller Fahrer ist und oder war. Und hatten, weil die internationalen Importeure, hatte ich schon erwähnt, ja Geld mit in die Kasse, mussten wir da auch ausländische Fahrer und hatten dann den Yannick Dalmas aus Frankreich und noch Amorim aus Portugal. Eine bunte, interessante Mannschaft. Truppe,
um die sechs Autos vollzukriegen. Und dann mega erfolgreich, ne?
Und dann erfolgreich. Der Schluss 95 war dann ja immerhin Doppelsieg von Ludwig und Reuter. Also das war schon sehr erfolgreich. Das war der Schluss. Aber das war dann auch gleichzeitig das Ende vom Intra und mir als Sport, die Sportverantwortlichen bei Opel. Das Jahr drauf, wo die Autos, wurden die Autos dann, da hat dann Zack Speed und wir waren also dann auf jeden Fall raus. Meine Erinnerung lässt dann in der Beziehung ein bisschen nach.
Sie waren dann bei General Motors Chef der Vorentwicklung, ne?
Ich wurde der Intra war der Chef der Vorentwicklung und der hat einen Job angenommen, wurde Chef der internationalen Motorenentwicklung und ist nach Amerika gegangen und ich konnte seinen Job in Rüsselsheim übernehmen und wurde dann auch Direktor der gesamten Vorentwicklung. Und da haben wir dann auch für da war auch Saab und Vauxhall und so weiter, die ganze Vorentwicklungssachen. Da haben wir dann auch sehr interessante Konzeptfahrzeuge gemacht. Zum Beispiel eine Baureihe, die sie nannte sich G 80, 90, 100 und so weiter. Und das G stand für 80, 90 oder 100 Gramm CO2-Ausstoß.
Damals schon.
Ich war als da auch in Brüssel in den Kreisen, wo dann diese CO2-Vorgaben gemacht wurden und so. Und deshalb war ich da sehr involviert und auch engagiert und wollte da auch was erreichen. Autos wieder leicht aerodynamisch und sparsam. Und da haben wir entsprechende Konzeptautos gebaut bei Opel. Und der eine, der G90, wurde dann zum Beispiel, der wurde auch auf der IAA gezeigt, zeitgleich mit dem Audi A2. Das war auch so ein ähnliches Auto. Und der wurde dann in Tokio auf der Motorshow kurz danach zum Konzeptauto des Jahres weltweit. Und das waren dann auch Erfolge, die wir da waren dabei, Opel auch ein innovatives, moderneres Image zu geben. Ich war beteiligt an der Idee, den Signum, der so ein bisschen, also ein edler Kombi und am Zafira, weil entsprechend kurz und hoch zu sitzen und also solche Konzeptideen, die wir dann da den Max als Konzeptauto, als sowas ähnliches wie der Smart, die wir dort dann da gebaut und gemacht haben. Allerdings war das wirklich schwierig, bei Opel solche neuen Ideen durchzusetzen. Die Firma Opel hatte ja in den 60er, 70er, 80er Jahre, 70er, waren die eigentliche Volksmarke in Deutschland war Opel.
Die haben mehr verkauft als VW.
Ja, das war die eigentliche Volksmarke und sowas. Aber die haben es irgendwo mit komischer Politik und geschafft, die Firma so weit doch dann runterzuwirtschaften, dass ich ein bisschen die Lust verloren hatte. Aber vorher hatten wir noch, hatte ich doch dann den Opel Speedster gemacht. Da hat mich der
Den haben Sie noch gemacht?
Den habe ich gemacht.
Und zwar quasi mit dem Lotus Elise
Baulänges. Der rief mir der Vorstand an und sagte, wir haben doch Lotus gehört inzwischen zum GM-Konzern, damals zwischenzeitlich. Und ich hatte ja schon immer so ein bisschen Lotus-Ambitionen und da hätte ich noch fast Lotus-Chef werden können.
Tatsächlich.
Aber der hat dann gesagt, jetzt dann machen Sie wenigstens was. Die Lotus hatten auch Absatzprobleme und Auslastungsprobleme der Fabrik. Und da bin ich dann nach zu Lotus gefahren und dann haben wir praktisch den Speedster geboren. Und das ist eine Elise mit einer Opel-Karosserie und mit dem Opel-Motor auch und andere Räder und so. Also ein bisschen, aber im Grunde genommen diese Fahrmaschine Lotus Elise. Und das war für Opel auch eine schöne Sache, um die Marke halt moderner und jünger und dynamischer zu machen. Aber man hat es nicht verstanden, die Modelle wirklich zu pflegen und langfristig. Das war das Gleiche mit dem Calibra. Mhm. Irgendwann wurde dann Calibra eingestellt und Nachfolger gab es nicht. Also das war wirklich so, dass ich bei Opel mehr und mehr dann die Lust verloren habe. Wir hatten aus dem Speedster dann noch, das war so eigentlich bei Opel mein letztes Projekt, die Idee, einen Eco-Speedster, weil Piëch hatte ja so diesen X1 mit, wo man hintereinander, also das 1-Liter-Auto und sowas gemacht. Und das war mir zu extrem, so hintereinander sitzen wie Messerschmitt-Kabinenroller oder so. Ich wollte ein Auto und außerdem 1 Liter muss es ja vielleicht auch nicht sein. Also wir hatten die Idee, haben den 250 plus 2,5 genannt. Das heißt, ein Auto, das 250 Spitze kann und nach Norm nur 2,5 Liter Sprit verbraucht. Also 250 plus 2,5. Und aber mit normalen nebeneinander sitzen, einen kleinen Sportwagen und haben dann den Speedster hergenommen, aber eine etwas aerodynamischere Karosserie drauf gemacht und einen ganz schönen, sparsamen kleinen Dieselmotor reiten und der konnte wirklich, da haben wir lange Programme laufen lassen müssen, um das hinzukriegen, dass der 250 fährt, aber nur 2,5 Liter Sprit verbraucht. Und haben dann im Mai 2003 in Dudenhofen, das ist die Versuchsstrecke von Opel, da gibt es eine große Ovalbahn auch, auf der Ovalbahn 17 internationale Weltrekorde aufgestellt, über stehenden Kilometer mit stehendem Start, 10 Kilometer, 100 Kilometer und so weiter. Und 17 internationale Weltrekorde mit dem Eco Speedster. Das war dann aber schon der Abschluss, das war meine letzte Tat sozusagen. Bei Opel.
Und der Wagen ist aber echte 250 gefahren oder auch wieder nur 247, nee, wie damals bei Audi?
Nee, der hat also wie gesagt 17 internationale Rekorde aufgestellt und das war dann auch eine ganz schöne Geschichte. Da gibt es auch 3 oder 4 Autos, hatte ich im Übrigen auch mal probiert, dann vielleicht auf meine alten Tage noch einen zu kriegen, aber das war, sie wollten zu viel Geld und billiger geben wollten sie mir auch nicht, also steht hier keiner. Jetzt weiß ich nicht, wo die sind.
Wäre auch eine gute Komplettierung der Sammlung gewesen.
Ja, eben.
Welches waren so Ihre schönsten Jahre oder die schönste Zeit Ihrer beruflichen Karriere?
Auch das war ganz eindeutig die Zeit mit Piëch bei Audi mit dem Quattro. Das ist schon so. Das war das, wovon man träumt, so wie mein Vorstellungsgespräch schon so ein bisschen diese Abenteuer mit einem Testwagen Vorstellungsgespräch, so hatte ich mir das Leben vorgestellt und so haben wir dann ja auch Auto gemacht. Wir hatten die Vision von einem tollen Auto, wir waren jung, wir waren ehrgeizig und wir wollten der Welt zeigen, was wir können.
Kommen wir zu meiner letzten Frage. Mal angenommen, das Rohöl geht aus und jeder kriegt nochmal 50 Liter Sprit, den er irgendwo verfeuern kann, in irgendeinem Auto auf irgendeiner Strecke. Was wäre das bei ihm?
Welches Auto?
Welches Auto und welche Strecke, die letzten 50 Liter Sprit?
Ach, ich würde wahrscheinlich entweder hier im Quattro Roadster oder in einem T1 von mir fahren. Also das ist einfach, weil das natürlich meine Autos sind. Und ich meine, abgesehen davon würde ich in Zukunft vielleicht lieber mit einem Auto ohne Sprit fahren. Das ist nochmal eine andere Diskussion. Aber wenn ich die letzten 50 Liter zu verfahren hätte, dann würde ich dann eins von denen, die hier in der Halle stehen.
Und in welcher Strecke?
Ja, wahrscheinlich so Nordschleife.
Nordschleife tatsächlich, ja? Ist das so ein
Nürburgring-Nordschleife.
Okay.
Manchmal, wenn ich abends nicht einschlafen kann, dann übe ich Nordschleife zu fahren, auswendig. Und wenn ich gut drauf bin, dann auch so ungefähr in der Zeit, mit der man sie dann wirklich fahren würde. So macht man im Übrigen Rennfahrertraining im Kopf.
Walter Treser, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und das tolle Gespräch.
Danke auch.
So, das war Walter Treser für heute und zu ihm und seinen Autoentwürfen wird es auf meinem YouTube-Kanal demnächst auch noch ein bisschen was geben. Klickt also gerne mal rein, gibt's auch schon zahlreiche Videos mit Rainer Braun und mit Professor Fritz Indra und mit Walter Röhrl und. Es lohnt sich, freut euch drauf und ansonsten bis zur nächsten Woche und bis dahin bleibt gesund und gute Fahrt.
Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.